This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Jetzt ist die Verbindung wieder weg. Egal, was du gemacht hast.
Ja, ich habe was? Ich bin hier.
Eben war es besser. Mit der Flasche.
So.
Dann durch die Blume so. Gesprochen. Sind ja. Das solche Blumen, die die YouTuber immer auf ihrem Tisch... Aua, au, 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 oh, mein Kopf.
Jetzt ist die Kamera aus der Pflanze gepurzelt. Das ist, glaube ich, so machen, aber dann...
Also ich fühle mich jetzt, als wäre ich eine Wildtierkamera. Und das gemeine Sebastian, ein äußerst scheues Podcast-Tier...
Jetzt habe ich das Kabel wieder ab. Dann kann ich es besser hier reinstellen ohne Kabel.
Ach, das iPhone ist mit dem Kabel zum
Mac. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, witzigerweise, mein iPhone funktioniert immer nur dann, also die Verbindung zwischen Mac und iPhone, wenn einmal das Kabel dran war. Dann ziehe ich es ab und dann geht's wieder. Warum auch immer.
Man darf solche Sachen gar nicht mehr hinterfragen, Sebastian. Nicht nur das Podcast-Leben ist ein ewiger Prozess, ein Trial and Error. Auch das Musiker-Dasein zehrt von Innovation und Unterscheidbarkeit. So zeichnet sich das Album, das wir heute besprechen werden, durch seine Ungewöhnlichkeit innerhalb der eher punkigen Klangwelten des Jahres 1977 aus. Doch zuvor betrachten wir die eigene Audioqualität und die schier explodierende Podcast-Statistik. Hast du dich inzwischen in deiner Kellerexistenz eingerichtet?
Ich habe nichts verändert. Und es ist alles noch so, wie ich es letzten Freitag verlassen habe.
Ja, letzten Freitag hatten wir ja nun keine offizielle Episode aufgezeichnet. Daher wissen unsere Fans, die Millionen da draußen noch gar nicht, dass du aus dem aller obersten Stockwerk ins aller unterste gezogen bist. Warum?
Ja, nur dir zuliebe, lieber Nico, weil du ja immer so wahnsinnig viel Schwierigkeiten damit hat es in der Post-Production, meinen Hall oder mein Echo aus der Aufnahme herauszuregeln. Jetzt hoffen wir, dass wir hier in diesem Keller mit besonders niedriger Decke und diversen Deckenpolsterungen und Isolationsplatten, dass wir hier einen besseren Sound generieren. Ja, das Ganze am Ende etwas einfacher in der Nachbearbeitung ist und auch viel wohliger klingt für unsere Hörer.
Ja, denn es gibt ja nichts Schlimmeres als so Beschwerdebriefe. Mich hat jetzt neulich einer erreicht per Reiterdepesche. Wir haben noch sehr altmodische Fans, wo auf den Hall einerseits eingegangen worden ist. Also das sollten wir ein bisschen eindämmen.
Du hast eine Rückmeldung zum Hall bekommen?
Ja, der zweite Kritikpunkt lag in unserer Vorstellung. Also wir sollten uns zumindest am Beginn der allerersten Episode kurz vorstellen. Ich habe dann aber darauf bestanden, dass unsere Anonymität weitestgehend gewahrt bleiben soll. Denn wer weiß, was da in Zukunft mit der künstlichen Intelligenz und so noch kommt, dann sind wir ja, wir machen uns ja selbst sowieso schon tagtäglich zum gläsernen Menschen. Und wir wollen es diesen Überwachungstechnologien ja nicht noch einfacher machen.
Ach, das wäre mir ehrlich gesagt egal, weil ich glaube, an den entscheidenden Stellen sind wir sowieso schon gläsern und bekannt. Ich frage mich, was tut's zur Sache? Es ändert ja nichts daran, was wir so erzählen und auch, also sagen wir so, es bringt den Hörer nicht weiter.
Ja, das stimmt. Und von vor dem Haus kampierenden Fans müssen wir, glaube ich, keine Angst haben.
Naja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe gerade noch mal in die Statistik geguckt. Die Episode, die wir letzte Woche veröffentlicht haben, ist 33 Mal heruntergeladen oder angeklickt worden. Und ich muss sagen, ich hatte mit so vielen Klicks gar nicht gerechnet.
Zumal da 27 von den 33 waren wir wahrscheinlich selbst.
Ja, weiß ich nicht. Das wollte ich dich fragen. Wie oft hast du dir die letzte Episode angehört?
Ein einziges Mal, um es mal über so einen offiziellen Podcast-Player, also Apple Podcast, zu hören. Es klang gut. Ja. Und natürlich, um auszuprobieren, ob es auch von vorne bis hinten, ob es da irgendwie funktioniert überhaupt.
Ja, genau. Ich habe es mir auch nur einmal angehört. Also insofern zwei können wir schon mal abziehen.
Ja.
Aber ansonsten, irgendwelche anderen Hörer. Leider konnte ich jetzt nicht erkennen in der Statistik, ob diejenigen, die sich das jetzt angehört haben, das bis zum Ende gehört haben oder vielleicht mal reingeklickt haben und nach 30 Sekunden gesagt haben, oh, was für ein Mist, ich brech ab.
Ja, viele, also da waren auch ein paar aus Amerika dabei und die haben wahrscheinlich draufgeklickt, weil im Titel Marvin Gaye steht.
Ja.
Und waren dann enttäuscht, dass das erstens auf Deutsch ist und zweitens nichts mit Marvin Gaye zu tun hatte.
Ja, genau.
Ja.
Ein Klick aus Frankreich ist dabei. Wer weiß.
Marvin Gaye?
Ja, genau. Und sollte der oder diejenige wieder eingeschaltet haben, kann ich nur sagen, merci dafür, dass Sie geklickt haben. Ich kann leider sehr, sehr wenig Französisch. Bonjour und herzlich willkommen und ich hoffe, Sie verstehen Deutsch.
Und wo wir gerade beim Rückblick sind.
Hören Sie in die Musikschnipsel rein.
auf die erste Episode vor ziemlich genau 4 Stunden ist die zweite Episode online gegangen. Dazu vielleicht ein kleines musikhistorisches Addendum, wenn es mir erlaubt ist. Aber auch vielleicht ein kleiner Blick hinter die Kulissen, denn die zweite Episode wurde ja vor 15 Wochen schon aufgenommen. Vielleicht sollten wir da dann auch ein bisschen, aktueller sein, sagen wir mal so. Denn alles, was wir heute in dieser Episode und wir nehmen diese Episode am 17. Mai 2024 auf. Alles, was wir heute also über mehr oder weniger aktuelle Dinge verlautbaren lassen, ist ja dann, wenn das online geht, gehört es ja schon der Vergangenheit an. Also da müssen wir vielleicht ein bisschen aufholen, dass wir da zeitgemäßer, zeitgenössischer sind. Das ist das eine. Du wolltest, dann hake kurz ein, bitte. Das ist ja eine Demokratie hier.
Also sagen wir so,
grundsätzlich,
ja. Nee, wir hatten aufgrund der Vorbereitungszeiten und des Ausprobierens einen etwas längeren Vorlauf. Und ja, wir können natürlich aktueller werden. Aber bei den allermeisten Themen, die wir bisher besprochen haben, ist das eigentlich nicht so relevant, weil es doch eher zeitlose Themen sind und die jetzt nicht auf Tagesaktualität angewiesen sind. Das sind alles Themen, die entweder einen längeren Zeitraum, sich über einen längeren Zeitraum erstrecken oder aber es sind Dinge, Anekdoten, Geschichten, die eh vergangen sind und die sind auch in 10 Jahren dann noch interessant.
Das bringt mich nun zu meinem kleinen musikhistorischen Addendum, denn als ich auch die zweite Episode eben von vorn bis hinten durchgehört habe, die wir vor 15 Wochen aufgenommen haben, da sind wir kurz auf Beethovens 9. eingegangen und Karajan und die Länge der CD. So, und jetzt, also vor 10 Tagen, am 7. Mai, feierte eben jene 9. Sinfonie Beethovens den 200. Jahrestag ihrer Uraufführung. Und in der NZZ, deren Abonnent ich ja seit 2 Wochen bin, fand sich ein ganzseitiger Artikel von Christian Wildhagen mit dem Titel Beethovens letzte und kühnste Sinfonie. Und dem kann man das folgende interessante Detail entnehmen. Ich zitiere mal kurz, denn es schließt quasi zu dieser Thematik direkt an. Mit der schlankeren Spielweise auf Originalinstrumenten ist es möglich, Beethovens authentische Metronomangaben umzusetzen. Sie sind teilweise dermaßen rasant, dass man sie lange als utopische Verirrung des tauben Genies abtat. Noch Anfang der 1980er Jahre wurde die Spieldauer der CD anhand einer Aufnahme Herbert von Karajans festgelegt, auf rund 70 Minuten. Viele heutige Dirigenten sind über 10 Minuten schneller. Das hat Folgen für die Gesamtwirkung. Vom staatstragenden Pathos bleibt wenig. Stattdessen springt uns die Musik mit einer Wucht und Dringlichkeit an, der kaum zu entkommen ist. Und da habe ich mir gedacht, also wenn Beethoven seine Originalsinfonie auf 60 Minuten angesetzt hat, wäre also dann, wenn Karajan nicht vielleicht in seinem Narzissmus oder auch in seinem Größenwahn gesagt hat, ich habe diese 9. Sinfonie in 70 Minuten aufgeführt und genau so lang sollte eine CD auch laufen, dann wäre also heute eine CD nur 60 Minuten lang, wenn er sich sozusagen an das original Beethovensche, an die Vorgaben gehalten hätte. Was das für Auswirkungen gehabt hätte.
Sensationell. Wäre heute total wurscht, weil ein Stream kann 60 Minuten lang sein oder 2 Stunden. Spielt heute keine Rolle mehr. Aber ich gebe dir recht, im Zeitalter der CD hätte das vielleicht das ein oder andere Lied erspart.
Und gerade du, Sebastian, der du ja, ich erinnere an die Allman Brothers Episode, also Episode 10, dir wäre das vielleicht entgegengekommen. Denn du bist ja nicht so jemand, der sagt, vielleicht noch mal 10 Minuten mehr. Du hättest gesagt, so 60 Minuten, das wäre noch knackiger gewesen.
Ja, genau. Und ich finde auch, so ein Lied darf 3 Minuten 20 lang sein. Meinetwegen auch mal 4 Minuten. Aber länger, warum? Ist nicht nötig.
Und führt uns
vielleicht auch zum Album, was wir in dieser Woche gehört haben. Weil auch da gibt es eine leichte Tendenz zu Überlängen.
Ich wusste es, als ich es gehört habe, wusste ich, dass Sebastian wieder darauf rumreiten würde.
Also vielleicht sagen wir erstmal, was wir gehört haben. Wir haben das Album Marquee Moon der Band Television gehört aus dem Jahre 1977.
Ja.
Eine Punkband aus New York und jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, es war sogar das Debütalbum, was wir hier gehört haben. Das ist 45 Minuten und 38 Sekunden lang, umfasst 8 Tracks. Und der längste Track ist 10 Minuten 38 lang.
Ist der Titelgebende.
Der Titelgebende, genau.
Ja.
Und, also ja, tendenziell würde ich auch hier sagen, man kann sich einfach kürzer fassen und da vielleicht die ein oder andere Minute rausnehmen. Aber ich würde sagen, zwischen den Allman Brothers und Television liegen schon Welten dazwischen.
Und nicht nur 6 Jahre und ein paar Genres.
Ja, genau. Also es ist in meinen Ohren das angenehmere Album mit einer kleinen Einschränkung. Zu der komme ich gleich. Wie ist es dir denn ergangen mit Marquee Moon?
Also ich hatte vorher ein bisschen Angst, weil ich gesehen habe, 1977, Punk, da denkt man ja schon wieder an so Rabauken, ja, die irgendwie...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Mit so Irokesenschnitt und gefärbten Haaren und Springerstiefeln da so rumrandalieren, war hier ja nicht der Fall. Es hat mich daher vollkommen überrascht, dass es so melodisch war, so sanft war, so poppig auch. Und ich glaube, Television, diese Band, die sah sich auch eher als Popband, denn als Punkband oder vielleicht eher so mit Anklängen noch an Rock. Mir hat das Album, um jetzt vielleicht schon mal so ein Fazit vorwegzunehmen, ohne auf die einzelnen Songs einzugehen, in Toto hat mir das Album sehr gut gefallen.
Ja, für mich war das so ein Album, man musste sich so ein bisschen reinhören und das war ein Album, wo ich erst auch kurz so ein bisschen zusammengezuckt bin. Und ich dachte mir dann aber relativ bald, oh, man muss diesem Album, glaube ich, eine zweite Chance geben. Man kann es nicht so nebenbei hören, sondern man muss es, glaube ich, bewusst hören. Dann wird es eigentlich von Lied zu Lied besser. Ich habe aber nach wie vor eine kleine Schwierigkeit mit dem Sänger. Sänger Tom Verlaine singt hier diese Lieder und er wird in meinen Ohren wunderbar begleitet von wunderbaren Rhythmen, von wunderbaren Gitarren, von einem wunderbaren Schlagzeug. Und in der Gesamtkomposition finde ich die Instrumente, die diesen Gesang einbetten, hörenswert.
Und auch wieder abwechslungsreich.
Abwechslungsreich hat, ja. Ich finde, die Allman Brothers hatten ja auch schon sowas Jazziges, ne? Das fand ich bei den Allman Brothers sehr nervig, ehrlich gesagt. Hier hat mir das deutlich besser gefallen. Es ist sehr abwechslungsreich. Es ist auch ein bisschen überraschend. Es ist auch teilweise so ein leichter Kuddelmuddel zwischen den Instrumenten, meiner Meinung nach. Aber dieser Gesang, diese Stimme, diese quakende, leiernde Stimme.
Vielleicht könnte man hier sagen, was das Punkige an dieser Band ist oder zu dieser Zeit, ist vielleicht nur die Stimme.
Ja, genau. Ne? Ich glaube auch.
Die kommt manchmal wirklich, also, und weißt du, an wen sie mich oft erinnert hat? Also, am deutlichsten kam das für mich in dem Song Friction raus. Da hat mich die Stimme, da dachte ich, jetzt singt Mick Jagger.
Ah. Echt?
Die ganze Betonung, die Melodie in der Stimme, auch die Tonhöhe und also ich, wie Mick Jagger. Das kam in einigen Songs nochmal wieder raus. Ich meine gelesen zu haben, ist schon ein paar Tage her, als ich mich da informiert habe, ich meine gelesen zu haben, dass, weil Tom Verlaine, das übrigens ist ja ein Künstlername und vermutlich hat er ihn aufgrund von Verlaine gewählt.
Und er möchte ihn französisch ausgesprochen wissen oder ist das so? Ja.
Also ich weiß es nicht. Also es wird wahrscheinlich ein Vorbild gewesen sein. Verlaine.
Okay.
Gut. Ich meine gelesen zu haben als Kritikpunkt, dass da Tom Verlaine darauf bestand, das Album mit produzieren zu dürfen und das nicht irgendeinem Produzenten zu überlassen, dass daraufhin der Einsatz, und jetzt kommt's, eines Kompressors wohl gefehlt hätte oder nicht so eingesetzt worden wäre, dass man die Stimme, also dass man das so ein bisschen ausgleichen konnte. Und weshalb die auch, das ist mir selbst aufgefallen, manchmal geht die so ein bisschen unter. Dann ist sie in den leisen Phasen ist sie ziemlich leise und dann ist sie hier mal wieder zu quakig. Das hätte man noch ein bisschen mehr auspendeln und einpendeln müssen.
Ja, und ich habe mich gefragt, als ich das so hörte und vor allen Dingen über Kopfhörer hörte, also so, wenn man es nebenbei laufen lässt über so einen kleinen Küchenlautsprecher, würde ich nicht machen, würde ich nicht empfehlen. Ja. Wenn man es aber über Kopfhörer bewusst hört, habe ich mir gedacht, oh, das sind eigentlich sehr schöne Rhythmen, das ist ein sehr schönes Instrumentarium da drumherum. Kann ich irgendwie diese Stimme abstellen? Ne? Also ich hätte es mir am liebsten wie so ein klassisches Stück ohne Gesang angehört.
Ja.
Und da dachte ich mir, ach, das gibt's doch gar nicht. Und der arme Tom, warum quakt der eigentlich so? Und dann habe ich ein bisschen über Tom gelesen und die Band Television, die existierte nicht allzu lang, die haben sich relativ schnell wieder getrennt. Und dann hat er aber eine Solo-Karriere gestartet und hat einige Solo-Alben aufgenommen. Und da habe ich mich gefragt, wer hat sich das angehört? Also hat der Solo ähnlich gesungen wie auf dieser Platte? Das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und deswegen habe ich mal kurz in ein Solo-Album vom Tom reingehört. Und da muss ich sagen, der kann schon singen. Und das hört sich dann auch auf den Platten ganz anders an als auf dieser Marky Moon-Platte. Und es ist wirklich deutlich angenehmer.
Also von wann sind denn die Songs, die du gehört hast? War er da sehr viel älter vielleicht?
Ja, teilweise. Ja, es gibt ein Soloalbum aus den 90er Jahren, ich glaube sogar aus 1990.
Ja.
Das kann man gut hören, ja. Also das ist bei weitem nicht mehr so quakig wie bei Marky Moon.
Ja. Sind wir schon ziemlich tief sofort in Medias Res eingestiegen und in dieses Album. Und wir haben auch schon eigentlich sehr viel dazu gesagt. Gibt es dennoch ein, und das fand ich ein bisschen schwierig eigentlich, gibt es da einen Song oder vielleicht auch zwei, die dir besonders gefallen haben? Ich habe zum Beispiel zwei auf meine Playlist gesetzt.
Okay, welche waren das?
Das waren Marky Moon, der Titelgebende, dieser ellenlange, endlos, nicht enden wollende Marky Moon, Guiding Light und das hat mich, also ich hab's nicht auf meine Playlist gesetzt, aber ich habe zwei noch als Favorit markiert, Elevation und Torn Curtain. Und bei Elevation, um jetzt da vielleicht mal einzusetzen, da dachte ich, als das anfing, das ist Pink Floyd's Pigs. Aber 100%, also nicht 100%, natürlich. Wenn du das so mal im nebenbei hörst, dann denkst du, jetzt kommt Pink Floyd's Pigs. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Marky Moon ist im Februar 77 erschienen und Pink Floyds Animals Album im Januar 77. Da kann natürlich keine Beeinflussung stattgefunden haben, weil sie die Songs ja viel früher aufgenommen haben. Aber so eine Übereinstimmung, ich habe beide Songs nochmal nebeneinander laufen lassen. Wir können es ja kurz reinschneiden, so den Anfang von dem einen Song und da so irgendwie so in der Mitte von Pink Floyd. Hundertprozentig.
Ich dachte,
das wäre in einem Zeitalter vor der künstlichen Intelligenz so noch nicht möglich gewesen.
Vielleicht haben sie im selben Studio aufgenommen und haben sie mal gelauscht, keine Ahnung. Ich fand es insgesamt, hat es mich hin und wieder mal an Pink Floyd erinnert. Und ehrlich gesagt, auch der Gesang hat sowas von David Bowie.
Es war auch so ein bisschen David Bowie, ne?
Ja, genau. Also ja, der hat ja auch sowas Quakiges.
Ja.
Ja, interessant. Also Marky Moon ist auf deiner Playlist gelandet, ist aus in meinen Ohren der schlechteste Titel auf dem Album.
Das ist doch schön, wenn wir uns mal nicht einig sind.
Mal auch unabhängig jetzt von der Länge, 10 Minuten 38 ist mir persönlich zu lang, auch insgesamt aber hat mir jetzt
da musst gefallen. Du musst dann auch, deswegen hat er sich wahrscheinlich Verlin mit Nachnamen genannt, du musst auch manchmal in die Lyrics reinschauen bei Marky Moon. I remember how the darkness doubled. Finde ich schon super. Und dann I recall lightning struck itself. Das sind doch Metapher, das sind doch Bilderwelten, das ist doch große Poesie.
Naja.
Ach Gott. Kann man hier irgendwie eine Tür zuknallen? Kann man da so ein Soundeffekt vielleicht einblenden?
Ja, genau. Ja. Habe ich, glaube ich, sogar. Ist in meiner Mikro-Software irgendwie mitgeliefert. Da kann ich, könnte ich jetzt auch irgendwelche Soundeffekte.
So ein wütenden.
Ja, könnte ich reinbauen.
Und jemand stürmt raus.
Ja, genau.
Was sind denn, also gab es bei dir Songs, die du favorisiert hast?
Ja, durchaus. Also ich fand in der Tat Lied Nummer 1, See No Evil, ganz gut.
Ja.
Ist übrigens auch bei Spotify relativ häufig geklickt, der Song.
Da kommen wir nachher noch zu. Zu Spotify habe ich noch was zu sagen.
Ah ja, und den Titel hattest du auch schon erwähnt. Torn Curtain hat mir auch gut gefallen. Hat ein bisschen was Melancholisches. Ne?
Ist schon so ein bombastischer Einstieg, sowas. Das hat mich so an so eine Rockoper erinnert.
Ja, genau.
Hat ein
relativ langes Intro, ne? Mit so... Ja. Also,
so einen theatralischen Einstieg.
Ja, und ich muss jetzt mal reinhören. So, man hört doch erstmal nur die Trommeln, genau. Man hört eigentlich nur das Schlagzeug. Ja. Und das ist wie so ein kleiner Trommelwirbel. Ja, warte mal.
Hören wir rein. Den Einstieg
steigert
müssen wir
sich dann
anhören.
So ein bisschen. Und dann geht es relativ melancholisch weiter. Der Text ist ja auch ein bisschen melancholisch. Hat mir aber insgesamt gut gefallen. Auch da vor allen Dingen die Musik. Also gar nicht so sehr der Gesang, sondern die Musik drumherum. Und jetzt muss ich mal überlegen. Guiding Light fand ich auch ganz gut.
Guiding Light, ne? Auch sehr melodisch, baut sich auch langsam auf. Ja. Und so irgendwie so nach der Hälfte kommt auch mal ein Klavier rein.
Ja, genau. Insofern, ich finde es in der Tat abwechslungsreich und bei weitem nicht so nervig wie jetzt so ein klassisches Jazzstück.
Nee, und deshalb hat es mich überrascht, dass die in Amerika mit dieser Platte total gefloppt sind, kaum Alben damit verkauft, aber in Großbritannien waren sie ziemlich erfolgreich. Sind da auch irgendwie durch die Clubs getourt, auch größere Clubs, aber in Amerika wollten die nicht so zünden.
Tja.
Steht hier ja auch, ich greife kurz zum 1001 Albenbuch und der allererste Satz heißt, Television war die finanziell am wenigsten erfolgreiche Band, die aus der Punk-Szene hervorging. Ja. Na gut, ich meine, Mark Moon, steht hier weiter, wurde beim Publikum lauwarm aufgenommen, doch die Kritiker waren begeistert. Dazu gehörte auch Nick Kent vom NMI, Zitat, die Songs gehören zum Besten, was ich je gehört habe. Und was ich da teilweise für Lobeshymnen gelesen habe, dass die Kritiker gesagt haben, das beste Album des Jahres 1977. Und andere haben dann gesagt, das gehört zu den Top 10 Alben der 70er Jahre. Also in diese Regionen haben Kritiker, die sich mit dem Thema auskennen, dieses Album eingefügt. Und jetzt kommen wir daher und sagen, ach ja, hier, das ist ein bisschen lang oder das könnte ein bisschen besser sein.
Wir sind ja auch keine Musikkritiker, wir haben gar keine Ahnung.
Wir sind quasi der Pöbel.
Wir sind der Pöbel,
der
wir
das
sind
hört
diejenigen,
und eigentlich gar nicht so richtig.
Wir sind doch diejenigen, die am Ende in den Laden gehen, um sich eine CD zu kaufen oder hier bei einem Streamingdienst das runterzuladen, weil es einem gefällt und es ist dann völlig egal, ob da der Akkord besonders toll war oder da irgendwelche Harmonien besonders gut saßen. Nein, das muss ich gut anhören.
Und jetzt sind wir bei Spotify. Kann ich sofort einhaken, ja? Ich habe mir vor einigen Tagen ein Interview angehört, das Rick Beato mit Ted G.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Gioia, ich glaube, so wird sein Name ausgesprochen, geführt hat, ist so ein, ich glaube, eher ein Jazzkritiker, aber auch so ein Kulturkritiker. So, und der hat mich in diesem Interview, wir verlinken es unten, auf einen schwedischen Musiker aufmerksam gemacht, den ich nicht kannte, den wahrscheinlich keiner kennt. Sein Name ist Johan Röhr. Und Ted Gioia sagte nun, Johan Röhr, dieser schwedische Musiker, benutzt nie seinen eigenen Namen in seiner Musik. Er hat 656 verschiedene Pseudonyme. Manchmal ist er ein Mann, manchmal ist er eine Frau oder auch eine nationale Gruppe oder was auch immer. Aber er benutzt nie seinen eigenen Namen. Und er taucht dann in all diesen Spotify-Playlists auf. Er ist auf 144 verschiedenen offiziellen Spotify-Playlists, die 62 Millionen Menschen erreichen. Und manchmal ist er 40% oder mehr einer einzigen Playlist. Aber okay. Niemand weiß davon,
also als Produzent,
weil sich der Name
oder
immer ändert.
Er ist Produzent oder er ist dann der Sänger? Oder?
Er ist Musiker und er macht so Hintergrundmusik.
Ah,
so,
okay.
Weiß nicht, weißes Rauschen. Und dann habe ich mal den Namen gegoogelt und da bin ich auf die englischsprachige Wikipedia gekommen und der Artikel ist wirklich kurz. Ich lese ihn kurz ganz vor. Ich habe ihn übersetzt. Zitat. Johan Röhr ist ein schwedischer Musiker. Im März 2024 enthüllte die schwedische Zeitung Dagens Nyheter, dass Röhr, der Komponist von mehr als 2700 Liedern auf Spotify ist, die dort mehr als 15 Milliarden Mal gestreamt wurden. Der Komponist veröffentlichte Musik unter mehr als 650 verschiedenen Namen, wobei die Gesamtzahl seiner gestreamten Lieder die von Künstlern wie ABBA übertraf.
Okay.
Und da dachte ich an unsere kleine Tradition, am Ende einer Episode immer in die Spotify-Zahlen zu schauen. Und da denke ich mir, und der Ted Gioia hat auch drüber nachgedacht, warum macht Johan Röhr das? Und dann meinte er so, ja, er kann es natürlich nicht nachweisen, er kann es nicht beweisen, aber das ist ein Schwede, der sitzt da bei Spotify um die Ecke. Und Spotify hat den irgendwie beauftragt, das zu machen, damit sie im Prinzip keine Lizenzgebühren zahlen müssen, denn die Lizenzgebühren würden dann von Spotify selbst eingefahren werden.
Hm. Also okay, aber dann müsste ja quasi bei Spotify ja unter Vertrag sein.
Ja, und das irgendwie ist so. Irgendwie ungewiss. Ich meine, ja, warum sollte er es sonst tun? 15 Milliarden Mal wurden seine Songs auf Spotify gestreamt.
Aber ich frage mich, was sind das denn für Songs? Also wenn nur so instrumentale Stücke oder was?
Ja, Ted Gioia hat dann mal auch mal geschaut, da war ein Beispiel, so ein Lied hatte bei Spotify 2,5 Millionen Streams und dasselbe Lied war auch bei YouTube. Da hatte es 100.
Okay.
Und da dachte er, da irgendwas stimmt da nicht. Ne? Es geht also dann wieder darum, es geht immer um Klicks, um Streams, um Geld, aber geht es noch um musikalische Kreativität?
Ging es darum jemals, muss man sehr die Frage stellen.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber und ich meine, dieser Johan Röhr mit seinen 2700 Liedern, ich könnte mir vorstellen, dass der von denen auch sehr viel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz generiert hat.
Ja, gut, das kann natürlich sein. Oder da ist halt irgendwas, also was heißt künstliche Intelligenz, ne? Es gibt ja schon seit Jahrzehnten Musikproduktionssoftware, wo du dir irgendwelche Sounds und Rhythmen zusammenmischen kannst. Das ist ja jetzt überhaupt keine große Kunst.
Ich überlege gerade, ob ich hier einen kleinen eine kleine Zusendung. Es ist keine Zusendung. Es ist ein Schnipsel aus einer Sprachnachricht, die mich erreicht hat von einer Freundin aus Berlin, Linda. Und vielleicht könnten wir diesen kleinen Schnipsel einfügen. Da hört man, wie viel Probleme man mit seinem intelligenten Staubsaugerroboter haben kann.
Was? Okay. Also wegen jetzt KI oder was? Also wegen die KI-Steuerung des Staubsaugers hat versagt.
Ja, genau. Ah. Warte, ich könnte es dir mal eben schicken. Ja, wir hören kurz in den Kampf mit dem Staubsaugerroboter rein.
Kannst du hier vielleicht mal besser saugen? Das sieht ja furchtbar aus. Ja, da kannst du nicht saugen. Oh, also manche sind echt Intelligenzbestien. Okay. Das hört sich an. Ja, Main Brush ist nicht Tangled. Du bist einfach nur bescheuert. Du kommst hier runter und... Ach, deine Mutter ist Tangled. Was ist denn jetzt hier Tangled? Ja, ja. Bla, 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 bla. Das stimmt überhaupt nicht. Die paar Haare, die da drin kleben, das kriegst du hin. So, sag ich doch. Lass einfach diese Matte hier in Ruhe. Kümmere dich darum, die Fläche, die du einfach... die auf Augenhöhe ist. Ja? Meine Fresse. Also, ja, dieser Staubsauger kann eine Herausforderung sein.
Finde ich ganz spannend, weil es ist ja schon so, je... autonomer solche Geräte und Maschinen werden, desto mehr neigt der Mensch ja dazu, diese Gegenstände zu personifizieren, also fast vielleicht zu vermenschlichen. Und man fängt an, mit diesen Geräten zu sprechen. Ja,
ja, und jetzt, wo vor wenigen Tagen ja auch ChatGPT 4.0 und Googles neues Gemini vorgestellt wurde, die ja wirklich sehr emotional dann antworten.
Ja, und das ist ja das Tolle.
Natürlich kann ich dir helfen.
Ja, oder sag mal so, man redet ja schon länger mit seinen PCs oder Macs, wenn da irgendwas nicht funktionierte.
Ja.
Irgendwann fängt man an zu fluchen und fängt an, mit diesen Geräten zu sprechen.
Ja.
Und das Tolle ist, jetzt können sie wirklich antworten. Das ist doch das Wunderbare. Wenn jetzt dieser Staubsauger Gemini hätte in sich, ne? Dann würde er wirklich antworten und sagen, hey, liebe Linda, doch, da sind Haare und die stören, weil da jetzt meine Teppichbürste nicht mehr richtig rotiert. Ist doch toll.
Ja, oder vielleicht noch besser, eine Stufe noch menschlicher, dass er dann in die Ecke fährt und schmollt ja, und sozusagen genau. Das Saugen dann nicht mehr weiterführt. Hast du ein bisschen Angst vor diesem ChatGPT 4.0 oder Gemini?
Nein.
Nicht?
Nein.
Also müssten wir als Podcaster, als Influencer Angst haben, dass wir überhaupt in einem Jahr noch hier sitzen?
Ja, wir sitzen ja hier, weil es uns Spaß macht. Die Frage ist, macht es uns in einem Jahr noch Spaß? Wir versprechen uns da ja keinerlei finanziellen Erfolg oder sonst irgendwas.
Wir pulvern nur rein.
Wir buttern da die ganze Zeit nur rein und es kostet uns mehr, als es uns gibt. Sozusagen,
ja.
Aber es gibt uns ja, ja nichts. Ja, also wir verdienen ihn absolut
und
nichts.
Und gleichzeitig durch unsere Streams, die wir hier generieren bei Spotify und Apple Music, geben wir ja den Künstlern dann ja auch noch was, indem wir deren Alben anhören.
Oh, stimmt, wie selbstlos.
Ja, ne?
Ja, das stimmt. Also du hattest gefragt, ob ich jetzt Angst habe vor ChatGPT, wie heißt es jetzt, 4. irgendwas?
4.0 und O steht für Omni.
Ja, ja.
Und deswegen, wenn diese Episode dann online geht, das wäre wahrscheinlich in 10 Wochen, wer weiß, welche Version von ChatGPT es dann schon gibt. Und dann hören die Leute unsere Episode Nummer 11 über Maki Moon und dann denken die, 4.0, wo leben die denn? Wir sind doch schon bei 7.0.
Ja, also
das meinte ich damit.
Was ich ganz schön finde, also dadurch, dass jetzt die Kommunikation auch so eine emotionale Komponente hat und das wirklich sehr realistisch klingt, auch wenn mir das in den Beispielen, die ich dort gesehen habe, teilweise schon noch ein bisschen affektiert war.
Ja, es war zu menschlich.
Es war ein bisschen drüber, ja.
Ja.
Da wurde ja simuliert, als hätte jemand Geburtstag. Und also diese Euphorie, die darüber kam, dass dieser Mensch nun Geburtstag hat, war ein bisschen dick aufgetragen. Aber die Kritik, die ja immer da war, als ich habe mal mit einer Kollegin diskutiert, ob es denn gut sei, wenn zum Beispiel in der Altenpflege irgendwann KI-Roboter die Pflege übernehmen, ne? Und sich dann die Patienten dort oder die zu Pflegenden, wenn die dann da nur noch mit irgendwelchen Robotern kommunizieren. Ja?
Ja.
Und ob das nicht blöd sei, wenn da kein echter Mensch mehr dahinter steckt. Und da habe ich mir jetzt gedacht, wenn die so emotional mit jemandem umgehen können, wie man das jetzt in diesen Beispielen von ChatGPT 4.0 gehört hat, es hat mir so ein bisschen den Schrecken davor genommen, weil ich mir denke, also wenn man sich mit denen so unterhalten kann.
Ja, und eh das auf uns zutrifft, Sebastian, also wir können vielleicht noch 30, 40 Jahre autark durchhalten und in 30, 40 Jahren, welche ChatGPT-Version es dann schon gibt, ich meine, dann ist... Für uns wäre das vielleicht eine Erlösung, sich dann am Ende unseres Lebens mit so einer künstlichen Intelligenz abzugeben.
Ja.
Und quasi keine Menschen in Mitleidenschaft zu ziehen.
Ja, und ganz ehrlich, ich unterhalte mich doch mit einer engagierten, freundlichen KI 1000-mal lieber als mit einer völlig gestressten Pflegekraft, die vielleicht noch so tut, als wäre sie... gerade gut gelaunt, nur um mir irgendwie einen Gefallen zu tun. Aber ich weiß im Grunde genommen, dass sie froh ist, wenn sie weitergehen kann, weil sie eigentlich gar keine Zeit hat, sich mit mir abzugeben. Dann nehme ich doch lieber die KI, die auf Emotionen reagieren kann und selbst emotional reagiert. Ja,
ja, und wenn die dann noch in einem Körper ist, der dich auch mal aus dem Bett heben kann.
Ja, genau.
Ohne Probleme. Der dir dein Essen zubereitet.
Ja.
Und 24/7 da ist, ohne müde zu werden.
Genau.
Ne? Jetzt sind wir ziemlich weit abgekommen von.
Wie kam
aber
jetzt
vielleicht drauf? Können wir die Rolle rückwärts und die Anknüpfung wieder bekommen, indem wir sagen, auch hier, ich wiederhole mich, ich habe es schon in diesem Podcast gesagt und ich werde es immer wieder tun. Marky Moon von der Gruppe Television ist aus dem Jahr 1977 und wir können hundertprozentig sicher sein, dass wir menschengemachte Musik hören von Menschen, die echte Instrumente spielen und spielen können und die singen können, auch wenn es dir jetzt weniger gefallen hat, diese Stimme. Aber es ist jetzt auch keine Stimme, die irgendwie mit so einem Autotune noch irgendwie in der Post-Production schöner gemacht wurde. Nein, es war so. Und das ist toll, denn ich erinnere an Johann Röhr, ja, den 2700 Liedermann auf Spotify. Da spielt wahrscheinlich kein einziges echtes Instrument. Das kommt alles aus dem Computer.
Ja.
Und das hat für mich auch etwas von, um so einen Begriff von Walter Benjamin zu benutzen, von Aura, von Originalität und Authentizität. Ich meine, natürlich, künstlich generierte Musik kann auch Emotionen hervorrufen und ganz toll klingen. Und vermutlich können die dann auch echte Instrumente hundertprozentig nachahmen. Aber ich möchte dann schon einen echten Menschen mit einem echten Instrument, der mit seiner echten Stimme dazu singt. Das ist für mich wichtig.
Ja, weil nur dann ist es Kunst, ne? Und dann ist es wirklich auch...
Finde ich auch.
Ja, und also man braucht dann halt auch eine gewisse... vielleicht Talent und natürlich auch eine gewisse Übung und also man braucht da schon eine gewisse Anstrengung und da würde ich sagen, dass Television auch hier mich durchaus überzeugt hat, obwohl man ja der Punkmusik durchaus sogar vorwirft, dass dort vor allen Dingen die Musiker landen, die es im Rock'n'Roll so nicht geschafft haben, weil sie vielleicht nicht so talentiert sind, ne? Die sind dann häufig so ins Punk-Genre gewechselt. Kann ich jetzt hier nicht feststellen. Für mich hört sich das sehr professionell an und auch sehr gekonnt an. Also die haben auch ihre Instrumente absolut beherrscht und hörte sich für mich gut an. Und ja, beim Singen kann man sich ja auch noch steigern. Das ist ja nicht so.
Ja, kann man noch, ja.
Hat er ja dann
auch. Es muss ja nicht zu perfekt sein. Ja, es muss nicht zu perfekt sein. Ich wollte noch ein kleines Zitat anbringen zur Musik, weil uns, ich hatte ja bemängelt oder angemerkt, dass uns so die musikalische Terminologie fehlt, um Musik zu beschreiben. Und da habe ich eine sehr schöne kleine Passage gefunden zu Marky Moon. Ich glaube, es war von der englischsprachigen Wikipedia, ich habe es übersetzen lassen. Zitat: Die meisten Soli auf Marky Moon folgen einem Muster, bei dem Verlaine eine Dur-Tonleiter hinaufläuft, aber nach jedem Schritt leicht zurückgeht. Bei See No Evil spielt er eine volle Oktave, bevor er ein Blues-beeinflusstes Riff spielt, und beim Titeltrack hört man ihn im mixolydischen Modus spielen und die Septime um einen halben Schritt absenken. Friction beginnt damit, dass Lloyd Oktaven spielt, bevor Verlaine Obertöne und eine Reihe von absteigenden Tonleitern erklingen lässt. Zitat Ende. Das sind so Sachen, die sind interessant zu wissen, aber ich habe keine Ahnung, was es bedeutet.
Genauso geht's mir auch. Oktave habe ich noch verstanden. Meine musikalische Ausbildung beschränkt sich ja auf den Musikunterricht in der 5. und 7. Klasse. Irgendwann wurde der Unterricht auch eingestellt, mangels Musiklehrer. Ich weiß gar nicht, Richtig. Wie das heute ist. Ne? Da, zu unserer Schulzeit waren Musiklehrer absolute Mangelware. Und deswegen, also ich kann mich nur an 2 Jahre Musikunterricht erinnern, jetzt an der weiterführenden Schule.
Ich auch, ja.
Dann gab's keine Musik mehr. Die Musiklehrer waren auch auf einmal irgendwie alle verschwunden. Und
Und vielleicht kann da auch ChatGPT dann einsteigen, ne? Dass sie den Kindern irgendwas,
absolut,
die Basics beibringt.
Absolut. Aber wir brauchen jetzt auch keine musikalische Ausbildung, um einfach hier unser persönliches Empfinden zum Ausdruck zu bringen.
Das stimmt.
Wie gesagt, hat mir gut gefallen. Eher auf dem zweiten Blick gebe ich auch zu. Kann man sich bestimmt nochmal anhören. Aber was ich dich noch fragen wollte: Punkmusik, ist das was für dich so generell? Hast du schon mal Punkmusik vorher gehört, bewusst?
Ich habe dieses Album der Sex Pistols mal gehört. Kam das nicht auch 1977 raus?
Ah, Sex Pistols, weiß ich nicht.
London Calling, oder waren das andere? Heißt das Album London Calling? Schau doch mal gerade nach. Es könnte sogar sein, dass ich mir das mal gekauft habe.
London Calling ist von The Clash.
Ach, von The Clash.
Ja.
Dann habe ich das gehört. Ist da so ein Mann drauf zu sehen, der irgendwie was auf den Boden wirft oder sowas?
Genau.
Ja. Dann habe ich dieses Album gehört. Ich glaube aber nur einmal, denn das war mir auch dann schon zu, punkig eben. Zu aggressiv wieder. Ne? Also, und deswegen, weil ich eben das im Hinterkopf hatte, meine einzige Erfahrung mit Punk, da dachte ich bei Marky Moon, 1977 Punk, auch wenn es irgendwie auch Post-Punk oder New Wave heißt, aber ich dachte schon, oh Gott, jetzt 45 Minuten oder so wird hier wieder rumgeschrien und gegen das Establishment demonstriert. Das ist ja überhaupt nicht da. Es geht hier irgendwie um romantische Beschreibungen von Manhattan. Es geht viel um Ozean, um Wasser, um Metaphern. Also das ist auch, wie gesagt, von den Lyrics her ganz, ganz anders. Also deswegen war ich überrascht und es war für mich eine Entdeckung.
Ja.
Ja.
Gut, wer weiß.
Vielleicht noch ein kurzer Blick auf das Cover.
Ja.
Sebastian, was sieht man auf dem Cover? Es steht oben in Majuskeln Television, dann kommt ein Foto und darunter der Albumtitel, auch in Majuskeln, Marky Moon, auf schwarzem Grund. Und was zeigt jetzt dieses Bild in der Mitte?
Majuskeln sind übrigens Großbuchstaben für all diejenigen, die sich jetzt gefragt haben, warum jetzt hier unser Sprachwissenschaftler von Majuskeln sprechen muss.
Mir fiel Großbuchstaben nicht ein.
Ja, ja, ja. Was sieht man auf dieser Band? Auf diesem Cover, man sieht eine Band. Das wollte ich eigentlich sagen. Man sieht die Band vor einem bläulich schimmernden Hintergrund. Ja, es ist ein Gruppenbild. Und ehrlicherweise, sie sehen krank aus, die vier.
Ja, also mein erster Gedanke war, das ist so ein nachgestelltes Bild oder vielleicht ein koloriertes Bild sogar von so einer Antarktis-Expedition am Beginn des 20. Jahrhunderts, wo die Besatzung an Skorbut leidet. so sah es mir ein bisschen aus. Und auf den zweiten Blick dachte ich, ach, das ist hier dieser Heroin-Schick, ja. Aber gerade der Frontmann, der ja auch vielleicht so einen halben Schritt vor seinen drei Bandkollegen steht, das ist der Tom Verlaine, der sieht schon ein bisschen, was vielleicht auch an dem erhöhten Kontrast liegt, wenn man so die Hand sich anschaut, da sieht man so die Adern und die Knochen. Ach, gut, aber
ja.
Es hat jetzt auch nicht, es ist also kein künstlerisch hochwertiges Cover, da haben wir schon andere.
Vorsicht, Vorsicht, lieber Nico.
Was denn?
Da lehnst du dich
nur
jetzt,
weil das Herr Mapplethorpe fotografiert hat, ist das nicht künstlerisch
Robert
wertvoll.
Robert Mapplethorpe hat das fotografiert. Ja, also, er hat wahrscheinlich den ein oder anderen Filter noch vor der Linse gehabt. Und
Nein.
Meinst du nicht?
Da kann ich was zu sagen.
Oh, ja.
Und zwar, als Mapplethorpe der Band die Kontaktabzüge zu diesem Foto übergab, ging einer der Bandmitglieder, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ging damit zu einer Druckerei in New York, in Manhattan, am Times Square oder wo, und hat gebeten, daraus Farbkopien zu machen. Er hat es offensichtlich in Schwarz-Weiß aufgenommen. Mapplethorpe war ja bekannt für diese Schwarz-Weiß-Porträts. Und jetzt wollte er Farbkopien haben. Und die ersten Exemplare waren seltsam gefärbt. Und das Bandmitglied bat dann den Kopierer, weitere Exemplare zu drucken. Es hat sich dann irgendwie immer anders, es sah immer anders aus mit jeder neuen Kopie. Und es sah dann irgendwie später aus mehr oder weniger wie so ein Siebdruck von Andy Warhol. Und dann haben sie die Kopie dem Original dann vorgezogen. Also eigentlich war es ein Schwarz-Weiß-Bild. Vielleicht
aber
sehen die Bandmitglieder dann deshalb so ein bisschen kränklich
aus. Ja, ist doch dann im Grunde genommen wie gefiltert, ne?
Es ist doch Kunst.
Ja, genau. Zufällig
vielleicht.
Oder es ist
ein Zufalls, ja genau, ein Zufallsprodukt.
Ja,
genau.
Zufällige Kunst. Ja. Wie gesagt, sie sehen da ein bisschen kränklich aus. Ja.
Aber es hat nichts mit der Musik zu tun, die hört sich alles andere als kränklich an.
Ja. Warum eigentlich Marky Moon? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Marky Moon.
Also hier, ich habe rausgefunden, dass sich der Titel auf eine Art Nachthimmel bezieht, unter die das Neonlicht der Großstadt, also hier in New York oder Manhattan genau, projiziert wird. Also der Markisen oder der festzelte Mond, der über die Stadt gespannt ist.
Romantisch. Ja, gut, dann haben wir so viel zum Cover zu sagen. Ich gehe noch mal kurz auf die Spotify-Zahlen ein.
Oh ja, bitte. Frag mal bei Johann Röhr, ob er hier vielleicht auch seine Finger im Spiel hatte.
Ja, wer weiß. Also, das Lied Marky Moon ist 46,7 Millionen Mal geklickt worden.
Ja, da lacht Johann Röhr drüber.
Ja, das ist wirklich, das sind Peanuts.
Okay.
Und ja, die anderen Lieder deutlich weniger. Dann kommt schon auf Platz 2 See No Evil, Track Nummer 1 mit 15,9.
Aber interessanterweise, Sebastian, wir hatten ja letzte Woche noch, dass die bei den Allman Brothers je kürzer die Lieder waren, umso mehr wurden sie geklickt. Und hier scheinen wir den gegenteiligen Effekt zu haben.
Stimmt.
Das längste Lied hat die meisten Klickzahlen.
Das stimmt. Was glaubst du, welches Lied hat die wenigsten Klicks? Du hattest es schon erwähnt heute.
Ich hatte es schon erwähnt, auch ich hoffe nicht eines meiner Lieblingssongs.
Also Torn Curtain hat am wenigsten, ist vielleicht, weißt du, weil es vielleicht so melancholisch ist.
Ach,
hat nur
das hätte ich jetzt
2 Millionen Klicks.
Ja.
Ist vielleicht auch einfach ein bisschen traurig.
Ja.
Ja.
Und es ist auch immer der Mode unterworfen dann. Ne? Dann gibt es immer so Wellen, vielleicht im nächsten Jahrzehnt. Oh, ist das der Renner?
Und also wie gesagt, das sind ja nur die Spotify-Klicks. Ne? Es gibt ja noch andere Streaming-Dienste, Apple Music, Amazon, Deezer.
Ja, da frage ich mich ich meine, ich bin ja Apple Music-Abonnent. Da frage ich mich, warum veröffentlicht Apple nicht genauso wie Spotify diese Zahlen?
Haben sie nicht nötig, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Das ist ja Netflix übrigens, ja, hat sich dazu entschlossen, jetzt auch nicht mehr die Abonnentenzahlen preiszugeben. Warum?
Okay.
Ja, weil offensichtlich die Abonnentenzahlen im Sturzflug nach unten sind.
Ja, möglicherweise.
Ne?
Genau. Ja.
Also,
das ist übrigens doch auch bei Zeitungen so, ne? Insbesondere wenn sie bemüht sind, Werbekunden zu generieren, da wird dann irgendwann die Auflage auch nicht mehr verraten, weil die so lächerlich klein ist.
Ja, stimmt. Ja.
Dass die Reichweite dann einfach nicht mehr groß genug ist und nicht mehr interessant ist für Werbekunden. Ja.
Ist vielleicht für uns auch noch interessant, sehen wir eigentlich, wie viele Abonnenten wir haben? Also haben wir so Spotify-Statistiken für unseren Podcast? Ich meine, jetzt sind erst 2 Episoden veröffentlicht, aber können wir schon sehen, ob es überhaupt noch Sinn macht, aus ökonomischen Gründen weiterzumachen?
Also es gibt ja die Analyseseite hier bei unserem Podcast,
die Zugriffe
können wir sehen. Man kann da auch wirklich eine Langfriststatistik sehen. Abonnentenzahlen kann man dort jetzt, glaube ich, nicht erkennen.
Ist vielleicht noch zu früh.
Ja.
Der Run steht noch aus.
Der Run steht aus, absolut. Ich freue mich ja, wenn wir, also wir sind jetzt ein deutschsprachiger Podcast, insofern sind wir jetzt auf den deutschsprachigen Raum beschränkt oder auf irgendwelche Expats oder deutschsprachige Menschen im Rest der Welt. Ich freue mich, wenn wir es das erste Mal in Österreich oder in die Schweiz geschafft haben sollten. Darauf warte ich. Und mal gucken.
Ansonsten fragen wir bei Johann Röhr an, der ja als Schwede noch einen viel, viel kleineren Hörerkreis zu erwarten hätte. Aber er hat den Vorteil, er macht Instrumentalmusik.
Ja.
Genial.
Der macht wahrscheinlich so Fahrstuhlmusik, ne? Die dann einfach so läuft. Ja.
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 Eigentlich genial. Genial einfach. Du musst kein, und jetzt schließt sich der Kreis, du musst keine 9. Sinfonie dir aus dem Hirn pressen, ob sie jetzt 60 oder 70 Minuten läuft. Es reicht einfach Fahrstuhlmusik. Und du bist mit Milliarden Streams heutzutage dabei.
Absolut, ja.
Ein vielleicht etwas dystopischer, aber doch ein sehr realer Abschluss dieser heutigen Episode. Auf unserer Reise per Album durch die Galaxis pendelten wir zwischen den Extremen von Quantität und Qualität, von menschengemachter und künstlich generierter Musik. Wir kehrten zu Beethoven zurück und warfen einen Blick auf Saugroboter, unbekannte schwedische Musikgrößen und eher bescheidene Abonnentenzahlen, deren Wachstum wir auf weiteren Zwischenstopps unserer Reise genauestens im Auge behalten werden.